Dann guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Ich darf Sie begrüßen zur dritten Ringvorlesung in diesem Wintersemester. Es ist uns eine große Freude und eine große Ehre, heute Abend begrüßen zu dürfen den Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Herrn Dieter Lauinger. Sie sehen schon, Migration ist zum ersten Mal an erster Stelle in diesem Thüringer Ministerium jetzt genannt. Und das ist ja auch ein wichtiges Signal für die Probleme, die wir jetzt gerade haben und für die Chancen. Ich sage nur ganz kurz was zu Herrn Lauinger. Er stammt aus Ettlingen, ist aber schon seit 1993, also über 20 Jahre, in Thüringen. Er ist Jurist, er hat in Heidelberg und in Freiburg Rechtswissenschaft studiert, war dann am Landgericht Karlsruhe Referendar und ist dann schon 93 nach Thüringen gekommen, wo er Richter war. Wichtig ist aber, dass er von 2009 bis zum letzten Wochenende war er Landesvorsitzender der Thüringer Grünen und seit dem 5.12. als Geburtstagsgeschenk, das ist nämlich auch sein Geburtstag, ist er der Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Bitte begrüßen Sie mit mir ihn ganz herzlich. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, einen schönen guten Abend. Es ist eine große Ehre für mich, heute Abend im Rahmen dieser Ringvorlesung zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist schon lange her, dass ich an der Universität war das letzte Mal, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein kann. Als ich angefragt wurde, ist glaube ich schon einige Wochen und Monate her. Und wir haben uns dann überlegt, ohne dass wir genau wussten, wie sich die Entwicklung bis zum heutigen Tage vollzieht, dass es bestimmt interessant wäre, wenn ich nicht mir irgendeinen Spezialbereich rausgreife, sondern zu Ihnen spreche, zu aktuellen Entwicklungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik in Thüringen. Dass wir eine dermaßen Aktualität und eine dermaßen Brisanz haben, auch mit dem Zeitpunkt, war vor ein paar Wochen und Monaten auch so noch nicht absehbar. Das ist jeden Tag eine Herausforderung im Moment. Und wenn ich Ihnen aktuell erzähle, dass auch heute Morgen aus Bayern ganz konkret über Telefonschaltkonferenzen Hilferufe kamen, die wirklich ein Ausmaß erreicht haben, wie wir es noch nicht hatten, dass nämlich die bayerischen Kollegen sagen, sie haben jetzt mehrere Tage hintereinander mehr als 10.000 Menschen, die nach Bayern gekommen sind, und sie wissen jetzt wirklich nicht mehr weiter. Dann können Sie, glaube ich, erahnen, wie brisant die Situation im Moment ist. Ich möchte mit beginnen, dass ich Ihnen versuche, vielleicht den Ist-Zustand, wie er sich derzeit darstellt, versuchen zu beschreiben. Wir hatten eine Situation, als wir als neue Landesregierung hier in Thüringen ins Amt gekommen sind, oder auch ich ganz persönlich am 5. Dezember 2014, dass wir eine Erstaufnahmekapazität hatten in Thüringen von um die 500 Plätzen in Eisenberg und einen temporären Nutzungsvertrag für Suhl, wo den Menschen in Suhl versprochen wurde, für ein paar wenige Wochen, vielleicht auch wenige Monaten, sind wenige hundert Menschen in Suhl. Mit mehr müsst ihr nicht rechnen. Das war die Ausgangssituation, wie sie sich dargestellt hatte. Wir hatten Zahlen vom Bundesinnenminister, dass wir mit etwa 8.000 Flüchtlingen in Thüringen zu rechnen haben für das Jahr 2015. Und das war sozusagen der Beginn unserer Arbeit. Wir haben uns dann überlegt, dass wir die Flüchtlingspolitik anders gestalten wollen als die Vorgängerregierung. Dass wir uns sowohl, was die Unterbringung wie aber auch die Integration, uns andere Ziele setzen. Haben dann angefangen damit, dass wir gesagt haben, wir müssen den Menschen in Suhl erstmal sagen, das ist keine temporäre Geschichte in Suhl, sondern das wird dauerhaft Erstaufnahmeeinrichtung bleiben und wir würden das möglicherweise sogar auf mehr als 1.000 Menschen ausweiten müssen, weil wenn 8.000 nach Thüringen kommen, die sollen 3 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung sein, dann brauchen wir so eine Erstaufnahmekapazität von vielleicht 2000 Plätzen in Thüringen. Das kriegen wir mit den 500 in Eisenberg nicht hin, wenn wir dann noch weitere 1200, 1300 in Suhl haben, kommen wir so insgesamt auf 1800. Das ist schon mal eine gute Basis. Das war unsere Überlegung. Der erste Streit war schon tatsächlich schon mal, den Menschen in Suhl in Bürgerversammlungen klarzumachen, diese Erstaufnahme wird dauerhaft sein und nicht nur für wenige Wochen. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie Politik auch bei Menschen sehr viel Vertrauen zerstören kann, wenn man ihnen zunächst andere Dinge erzählt. Andere Dinge verspricht von der alten Landesregierung und auch sagt, also ihr müsst euch keine Sorgen haben, die sind in ein paar Wochen wieder weg. Das war schon mal ziemlich schwierig an dieser Stelle. Irgendwann haben wir dann gemerkt, zu Beginn des neuen Jahres, dass die Zahlen einfach steigen. Und wir waren schon sehr skeptisch, ob diese angekündigten 8000 für Thüringen tatsächlich zutreffen werden. Wir haben uns dann bemüht und haben gesagt, ohne eine dritte Erstaufnahmeeinrichtung wird es nicht gehen. Und es begann diese doch auch heftige Debatte um Gera Liebschwitz und Mühlhausen als Standorte. Und ich habe es noch sehr gut in Erinnerung, wie ich in Liebschwitz vor 2000 Menschen auf diesem Sportplatz stand, die einfach gesagt haben, wir wollen hier keine Unterbringung für Flüchtlinge. Das interessiert uns nicht, was die Landesregierung für ein Problem haben. Hier wollen wir es nicht. Und auch Mühlhausen war auf jeden Fall eine Sache, wo es sehr, sehr schwierig war, die Stadt und die Bürger dieser Stadt zu überzeugen, dass dieses leerstehende Kasernengelände vielleicht auch sinnvoll zu nutzen ist, nicht nur durch Industrie, weil Industrie siedelt sich in Mühlhausen einfach nicht in diesem großen Maße an, sondern durch eine Dreifachnutzung von Landratsamt, Erstaufnahme und Industrie. Sprich, wir waren dann im Frühjahr so weit, dass wir voller Stolz ein Konzept hatten, wo wir sagen, wir haben ja nicht nur 1500, 1600 Erstaufnahmeplätze, sondern mit dem Standort in Liebschwitz und diesem Standort in Mühlhausen kommen wir ja sogar in eine Größenordnung von über 2500 Erstaufnahmeplätze. Da war sogar bei uns zeitweise der Gedanke, naja, wenn es in den anderen Bundesländern ganz eng wird, dann können wir denen ja auch noch helfen an der Stelle. Weil 2500 Erstaufnahmeplätze für so ein kleines Land wie Thüringen, das ist ja eine relativ große Zahl, wenn man nochmal weiß, dass wir mit 500 angefangen haben zu Beginn des Jahres. Dann war eine gewisse Zeit im Frühjahr, wo die Zahlen zwar schon angestiegen sind, aber es war immer noch nicht, längst nicht von dieser Dramatik wie im Moment. Im Sommer begann dann eine dritte Phase, sage ich mal, die uns alle vor nochmal dramatisch neue Herausforderungen gestellt hat. Plötzlich gingen die Zahlen dergestalt hoch, dass es bis zu 10.000 Menschen waren, die täglich in Deutschland angekommen sind. Sie alle wissen es wahrscheinlich oder haben es inzwischen auch gelesen, dass es einen sogenannten Königsteiner Schlüssel gibt, der die in Deutschland ankommenden Flüchtlinge auf die einzelnen Bundesländer verteilt, entsprechend Größe und Wirtschaftskraft. Thüringen muss immer 2,7% nehmen. Das heißt, wenn 10.000 am Tag ankommen, sind es 270 für Thüringen. An dieser Stelle genau 275, weil es 2,75 sind. Das heißt, wir waren plötzlich mit einer Situation konfrontiert, dass wir, und jetzt sage ich Ihnen die zwei aktuellen Zahlen vom letzten Monat, im letzten Monat knapp über 6.000 Menschen hatten, die in einem Monat nach Thüringen gekommen sind. Und diesen Monat haben wir Stand gestern die 6.000 wieder überschritten. Das heißt, bis Ende des Monats werden es wahrscheinlich knapp über 7.000 sein. Zusammengerechnet in den letzten beiden Monaten daher damit 13.000 Menschen, die in diesem kleinen Bundesland angekommen sind. 13.000 und am Anfang des Jahres hat man uns gesagt, 8.000 im ganzen Jahr. Dass das eine Verwaltung vor enorme Herausforderungen stellt, können Sie sich vorstellen. Wir haben inzwischen fast zwischen 6.000 und 7.000 Erstaufnahmeplätze. Das hängt immer ein bisschen damit zusammen, ob man die Maximalbelegung rechnet. Das heißt eben dann noch ein weiteres Bett in dieses eine Zimmer rein, wo sonst nur 3 Betten stehen, oder die Wunschbelegung. Aber irgendwas dazwischen ist die derzeitige Erstaufnahmekapazität des Landes. Die verändert sich noch täglich. Also ich bin jeden Tag damit beschäftigt, Vertragsverhandlungen zu führen mit entweder Trägern von öffentlichen Belangen, sage ich mal, oder auch privaten oder wem auch immer, wenn es um die Anmietung oder den Ankauf von Objekten geht, die wir für diese Erstaufnahme nutzen können. Das Ganze funktioniert im Moment auch nur deshalb einigermaßen noch, das muss man an dieser Stelle auch klar sagen, weil die Weiterverteilung der Menschen in die Kommunen einigermaßen funktioniert, sage ich mal. Also einigermaßen soll nicht heißen, die Kommunen machen zu wenig, sondern es soll heißen, wir versuchen das immer noch als Landesregierung abzupuffern. Also von den 6.000, die letzten Monate in Thüringen gekommen sind, sind 4.000 weitergereist in die kommunale Unterbringung. Das heißt, das System basiert ja darauf, dass die Menschen zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes ankommen, dort versorgt werden und im Anschluss in die kommunale Unterbringung gehen. Das heißt, Landkreise oder auch die Stadt Erfurt als kreisfreie Stadt leisten im Moment wirklich Großartiges, indem sie wirklich deutlich mehr Menschen in die dauerhafte Unterbringung abnehmen, als es noch vor 3-4 Monaten der Fall war. Aber trotzdem bleibt jeden Monat eine Differenz zwischen den Ankommenden und denjenigen, die in diese kommunale Unterbringung gehen. Und diese Differenz kann nur ausgeglichen werden, indem wir immer mehr und immer mehr Erstaufnahmeplätze schaffen. Ganz aktuell ja auch, indem wir die Sporthalle der Universität belegt haben am Wochenende. Auch das ist nicht konfliktfrei, das ist mir klar. Es ist nirgends konfliktfrei. Also es gibt keinen Ort in den letzten Wochen und Monaten, wo sich nicht auch Protest dagegen gerührt hat, dass man dieses Objekt als Unterbringung für Flüchtlinge nutzt. Völlig klar. Das macht auch die Situation teilweise so schwierig. Ich habe mir manchmal vorgestellt, wie es wäre, wenn irgendein Hochwasser sehr viele Wohnungen in Thüringen zerstört hätte, sehr viele Menschen kurzfristig ein neues Dach über dem Kopf brauchen würden. Ich glaube, dann gäbe es noch eine dramatisch größere Hilfsbereitschaft. In der Situation, in der wir im Moment sind, für Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf zu suchen, würde ich es mal so einschätzen, ist die Bevölkerung in Thüringen durchaus gespalten in dieser Frage. Es gibt Menschen, und das muss ich auch klar hervorheben, die mit unglaublichem Engagement, zivilgesellschaftlichem Engagement, diese Frage unterstützen und begleiten. Und ich sage es auch ganz deutlich, ohne dieses Engagement dieser Menschen würde Staat allein diese Aufgabe nicht schaffen an dieser Stelle. Das muss man klar und deutlich sagen. Aber es gibt auch, ich will es prozentual gar nicht festmachen, ob das 20, 25 oder 30% der Bevölkerung sind. Aber es gibt einen wirklich großen, relevanten Teil, der aggressiv bis sehr aggressiv das bekämpft. Und teilweise verbal, teilweise ja aber auch, wie wir es in Thüringen erleben mussten, dreimal inzwischen, dass geplante Flüchtlingsunterkünfte angezündet wurden. Oder, das ist die mildere Variante, aber genauso heimtückisch, versucht wurde, geplante Flüchtlingsunterkünfte unter Wasser zu setzen, indem man nachts eingedrungen ist, Wasserhähne aufgedreht hat und die entsprechenden Leitungen so gelegt hat, dass es ins Haus läuft und das Haus damit unbrauchbar gemacht hat. Mit anderen Worten, es ist eine wirklich schwierige Situation, vor der ganz viele stehen und wo ich manchmal auch, das räume ich durchaus offen und ehrlich ein, auch ein bisschen ratlos bin, wie es noch gelingen kann, die Menschen davon zu überzeugen, dass Erstaufnahmeeinrichtungen keine Gefahr sind. Das heißt, es gibt immer wieder berechtigte Ängste, das ist auch okay, aber es gibt auch Menschen, die lügen, hetzen, Propaganda verbreiten, unwahre Geschichten und wirklich viele aufwiegeln an dieser Stelle. Ich möchte, weil ich ja mal heute mehr als die üblichen 1,5 Minuten habe, um in irgendeiner Nachrichtensendung was ganz kurz oder knapp zu sagen, auch die Gelegenheit nutzen. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, Ihnen was zu so einer Situation zu schildern, was ein ganz typischer Flüchtling erlebt, wenn er deutschen Boden betritt, bis hin zu dem Moment, wo er dann vielleicht anerkannt ist oder nicht. Also die Situation ist im Moment die, dass der Haupteinfallbereich über Bayern läuft, über die Balkanroute. Das heißt, in Bayern wird inzwischen registriert von der Bundespolizei, die Menschen werden erfasst und dann im Idealfall innerhalb weniger Stunden bis ganz weniger Tage auf die Bundesländer verteilt, so wie ich es Ihnen gesagt habe. Das heißt, in Thüringen kommt im Moment alle 2 Tage ein Sonderzug mit 450 Menschen an, der uns im Moment einigermaßen verlässlich angekündigt ist, aber auch das klappt nicht immer. Manchmal sitzen in so einem Zug halt auch 600 statt 450. Manchmal sind uns Busse angekündigt, die dann gar nicht kommen. Gestern war es so, dass es hieß, es kommt ein Bus, dann kamen 8 Busse. Das ist natürlich für diejenigen, die diese Kapazitäten vorhalten müssen, immer eine schwierige Situation. Dann sollte es im Moment eigentlich so sein, dass in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen die Leute medizinisch untersucht, ihren Termin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben, um ihren Asylantrag zu stellen und zu begründen. Dann sollte der entschieden sein, wenn sie die Erstaufnahme verlassen. Und dann sollte, so ist die Idealvorstellung des Gesetzes, nach 3 Monaten eben klar sein, ob derjenige ein Aufenthaltsrecht hat, bleiben kann oder im Asylverfahren abgelehnt ist. Und dann entscheiden die Ausländerbehörden über eine Duldung oder nicht. Nichtduldung. De facto ist dieses System schon längst zum Erliegen gekommen. Sie haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Antragsrückstau bundesweit von 300.000 Verfahren. 300.000 Verfahren bedeutet, dass die momentanen Mitarbeiter des Bundesamts mehrere Jahre beschäftigt werden, um diese Anträge abzuarbeiten. Auch da nochmal runtergebrochen auf Thüringen. In Thüringen gibt es derzeit 12 Asylentscheider. Diese Menschen schaffen in einem Monat, und das ist nicht, weil sie faul sind oder wenig arbeiten, das mehr schafft man einfach nicht, um die 350 bis 400 Asylanträge zu entscheiden. Es gehen aber jeden Monat 5, 6, 7.000 ein. Jetzt stellen Sie sich eine Behörde vor, die 250 Erledigungen schafft, aber 5.000 Eingänge hat im Monat. Dass diese Behörde nicht mehr arbeitsfähig ist, ist, glaube ich, jedem klar. Sie haben auch die Situation, dass über diese jeden Monat Nichterledigungen schon ein Antragsrückstau in Thüringen von 8.000 Verfahren da ist. Das heißt, im Moment sieht es leider so aus, dass der Antragsteller manchmal erst nächstes Frühjahr einen Termin zur Anhörung hat. Vorher kriegt er überhaupt keine Gelegenheit zu begründen, worauf sich sein Asylantrag bezieht. Das ist eine verheerende Situation für die Menschen. Sie wissen, sie haben überhaupt keine Ahnung, was mit ihnen passiert. Wir haben in den Erstaufnahmeeinrichtungen auch keine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Es ist allein Sache des Bundes an dieser Stelle. Und das schafft natürlich Unmut, weil die Leute in der Zeit nicht arbeiten dürfen. Sie leben in der totalen Ungewissheit, was passiert. Dürfen sie bleiben, dürfen sie nicht bleiben? Auch bei den Fällen, wo zum Schluss eine Entscheidung steht, dass sie nicht bleiben dürfen, ist es natürlich viel, viel schwieriger, eine Rückführung wieder einzuleiten, wenn die Leute erstmal ein Jahr und mehr hier sind. Das heißt, sie haben sich in der Regel akklimatisiert, die Kinder gehen schon ein halbes, dreiviertel Jahr in die Schule, sie haben vielleicht schon Sprache gelernt und nach einem Jahr, anderthalb Jahre sagt man den Menschen, das Verfahren ist jetzt so ausgegangen, dass ihr nicht bleiben könnt. Das ist eine zutiefst schlechte Situation. Deswegen, es gab die letzten Wochen ja heftigen Streit auch zwischen den politischen Parteien oder zwischen Bundesregierung und Bundesrat, wie man gesetzgeberisch mit dieser Situation, die ich jetzt versucht habe zu schildern, umgeht. Einigkeit war in einem Punkt auf jeden Fall gegeben. Und dieser Punkt war, dass alle Menschen, die hierher kommen, einen Anspruch haben, dass über ihren Antrag schneller entschieden wird. Ganz egal, was zum Schluss rauskommt, ein Anspruch darauf, dass schneller entschieden wird, wie gesagt, da sind sich auch CDU und Grüne völlig einig gewesen. Da müssen wir was tun. Man hat ja dann, das haben Sie vielleicht auch in der Presse gelesen, den Präsidenten des Bundesamtes ich sage es nicht entlassen, er hat ja gesagt, er geht freiwillig, und Herrn Weise installiert an dieser Stelle. Und im Moment verspricht der Innenminister zusammen mit Herrn Weise, dass sich an der Situation drastisch was ändern wird. Und dass das jetzt viel schneller passieren wird und dass in Zukunft Asylverfahren tatsächlich in 3 Monaten abgeschlossen sein werden. Allein mir fehlt ein bisschen der Glaube. Wir haben die Ankündigung gehabt, dass jetzt endlich, nachdem ursprünglich der Termin auf März gelegt war, in Suhl eine zweite Außenstelle des Bundesamtes am 2. November eröffnen soll. Heute habe ich gehört, dass es mit der Novembereröffnung leider doch nichts wird. Also es sind die weiteren Asylentscheider immer noch nicht in Thüringen angekommen und werden es wohl auch nicht am 2. November tun. Das heißt, im Moment muss man erstmal abwarten, was aus der Ankündigung wird. Mindestens 150.000 der 300.000 Altfälle werden bis Weihnachten entschieden sein. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Glaube an dieser Stelle. Trotzdem will ich Ihnen sagen, wie die Thüringer Landesregierung oder auch wir Grüne das bewerten, was in der letzten Woche in Berlin entschieden worden ist. Es war ein unglaubliches zähes Ringen bis spät in die Nacht oft. Einmal stand ich bis 2:30 mit verschiedenen Leuten zusammen und wir haben um jeden dritten Satz gerungen, den man in diesem Gesetzespaket verabschiedet oder nicht verabschiedet. Und zum Schluss war es natürlich so, dass es ein paar für uns als Landesregierung oder auch als Grüne positive Aspekte in diesem Paket gegeben hat. Die will ich Ihnen auch sagen und dann aber auch nicht verhehlen, dass es negative Aspekte gegeben hätte, die wir als Grüne oder als Thüringer Landesregierung so nicht beschlossen hätten. Positiv ist, dass es eine Gesundheitskarte geben wird. Das heißt, Asylbewerber können, wenn sie krank werden, hier mit dieser Gesundheitskarte zum Arzt. Jetzt will ich den Abend auch nutzen, mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Bei der Gesundheitskarte gibt es immer das Vorurteil, diese Karte würde dann dazu führen, dass noch mehr Menschen kommen und noch mehr ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen. Das ist falsch. Einfach nur falsch. Der Umfang der ärztlichen Leistungspflicht ändert sich durch die Gesundheitskarte nicht. In keinster Weise. Es ist sowieso so, das kann man kritisieren, aber dass der Umfang der ärztlichen Leistung für Asylbewerber eingeschränkt ist, der ist nicht so hoch wie für deutsche Patienten, aber der ändert sich überhaupt nicht. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass Sie als Asylbewerber nicht wie bisher zu einem Verwaltungsbeamten gehen müssen und sagen, ich bin krank, und daraufhin entscheidet der Verwaltungsbeamte, ob Sie einen Krankenschein bekommen oder nicht, sondern diese Entscheidungsebene von völlig inkompetenten Leuten, die das auch gar nicht entscheiden können, wird gekippt und er kann mit der Gesundheitskarte zum Arzt. Aber er bekommt die allergleichen Leistungen, die er zuvor auch bekommen hat. Also den Anreiz gibt es nicht, ist ein falsches Argument. Zweitens, was uns wichtig war, die Öffnung der Sprach- und Integrationskurse. Ich habe gesagt, solange die hier ankommenden Flüchtlinge keinen positiven Bescheid in den Händen hielten, hatten sie keinen Zugang zu Sprach- und Integrationskursen. Das heißt, Leute, die hier ein Jahr lang warteten auf diese Entscheidung, hatten ein Jahr lang nicht die Möglichkeit, Sprache zu lernen oder Integrationskurse zu belegen. Wenn man völlig zu Recht, das sage ich an dieser Stelle auch, völlig zu Recht darauf hinweist, dass die Menschen lernen müssen, was die Grundregeln dieses Landes sind. Und wenn man immer wieder darauf pocht, dass die auch natürlich das Grundgesetz einhalten müssen, da bin ich bei jedem, der das fordert, das würde ich komplett unterschreiben, da müssen sie aber auch die Gelegenheit haben, diese Regeln kennenzulernen und müssen die Möglichkeit haben, dass man ihnen die beibringt. Und bisher war es schlicht und ergreifend so, dass der Zugang zu diesen Kursen nicht erlaubt war. Das heißt, sie haben massenhaft die Situation gehabt, dass junge Menschen in Erstaufnahmen und danach auch schon in Gemeinschaftsunterkünften in den Landkreisen in den Tag hineingelebt haben und nichts machen konnten. Weit über ein Jahr lang schlicht und ergreifend nichts machen konnten. Jetzt ist es zumindest so, dass wenn sie aus einem Land stammen, gesetzestechnisch heißt es mit sicherer Bleibeperspektive, wo man also erwarten darf, dass der Asylantrag irgendwann auch mal positiv beschieden wird, kommen Sie in diese Sprach- und Integrationskurse sofort rein. Das ist ein Vorteil. Der dritte Vorteil ist, dass die Möglichkeit geschaffen wurde für die Menschen aus den Westbalkanländern, die eine extrem hohe Ablehnungsquote hatten, das muss man auch sagen, legale Zugangsmöglichkeiten über Arbeitsmigration zu schaffen. Dass man also gesagt hat, in dem Moment, wo du einen Arbeitsvertrag in der Tasche hast, kannst du ganz legal nach Deutschland kommen. Das heißt, es wird in Zukunft in den Westbalkanstaaten auch durch die Bundesagentur, ich weiß jetzt nicht, ob es dort Jobcenter heißt oder wie auch immer, aber Agenturen geben, die in den deutschen Arbeitsmarkt vermitteln. Und derjenige, der sich erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt vermitteln lassen konnte, kann dann auch kommen. Man muss sagen, dass dann der Weg über das Asyl vielleicht auch der falsche ist. Der vierte, aber das wird Sie nicht so interessieren, ist, dass wir es auch zum ersten Mal als Land erreicht haben, dass sich der Bund finanziell an der ganzen Sache beteiligt. Bis zum Ende des Jahres war es so, dass die Kosten so 75% Länder und Kommunen getragen haben und maximal zu 75% die Länder, zu 20% die Kommunen und zu 5% der Bund. Das war die finanzielle Beteiligung des Bundes. Und das hat natürlich alle Landeshaushalte auch an den Rand des Ruins gebracht. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Bundesländer, die machen jetzt den dritten Nachtragshaushalt wegen den Flüchtlingen. Also das war auch ein Punkt, wo man klar sagen musste, da muss der Bund sich stärker beteiligen. Aber ich habe ja gesagt, es gab auch negative Punkte. Und ich will das auch nicht beschönigen. Wir Grüne hätten nicht weitere Länder zu sicheren Herkunftsländern gemacht. Jetzt werden viele sagen, aber sichere Herkunftsländer sind doch notwendig. Jetzt sage ich Ihnen, sichere Herkunftsländer ist Symbolpolitik, komplette Symbolpolitik. Das heißt, de facto sieht es so aus, wenn Sie mit einem Asylentscheider des Bundesamtes reden und es sitzt ein Mensch vor Ihnen, der aus einem sicheren Herkunftsland kommt oder aus einem anderen Balkanstaat, dann wird der in der Regel, und das ist in 95% der Fälle, schildern, warum er gekommen ist, nämlich weil es ihm wirtschaftlich schlecht geht, weil er keine Perspektive mehr in dem Land sieht, weil er von Armut und Hunger bedroht ist. Das sind die Gründe, die ihm immer wieder erzählt werden. Und dann sagt mir der Sachbearbeiter, kommt er aus einem sicheren Herkunftsland, greife ich zu meinem Vordruck, der Antragsteller kommt aus einem sicheren Herkunftsland, damit gilt die Vermutung, dass er nicht politisch verfolgt ist, diese Vermutung konnte er in der persönlichen Anhörung nicht widerlegen. Kommt er aus einem anderen aus einem anderen Staat, greift er in die Schublade und sagt, der Antragsteller hat allein wirtschaftliche Gründe vorgetragen, diese rechtfertigen keinen Anspruch auf, das ist keine politische Verfolgung, damit kein Asylrecht. In der Sache ändert sich überhaupt nichts. Jeder muss wissen, dass auch der Antragsteller aus einem sicheren Herkunftsland das gleiche Recht auf individuelle Prüfung seines Antrages hat. Ich habe gestern, manchmal macht mich das auch wahnsinnig. Ich habe gestern mit einer Journalistin telefoniert, einer Journalistin, die wirklich auch für Meinungsbildung in diesem Land verantwortlich ist, die sagt, nach den Asylgesetzen jetzt können die Leute doch sofort zurückgeschickt werden. Das wäre doch jetzt so. Da muss man sagen, hat diese Frau, ohne dass ich das Böse meine, irgendwas verstanden. Es ändert sich schlicht und ergreifend nichts. Das Einzige, was sich durch das Gesetz ändert, und das muss man sagen, bisher war, wenn am Ende des Asylverfahrens die Abschiebung stand, der Regelfall die Ankündigung dieser Abschiebung. Das hat der Gesetzgeber geändert. Also im Moment ist es die gesetzliche Lage so, dass Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden dürfen. Auch ein Punkt, den wir als Grüne so nicht unterschrieben hätten. Ich habe mich letzte Woche auch mit einem Verfassungsrichter unterhalten, der sieht es eigentlich ziemlich kritisch. Also wenn die Sache irgendwann beim Bundesverfassungsgericht landen wird, bin ich mir nicht sicher, ob das Bundesverfassungsgericht das gesetzliche Verbot der Ankündigung einer Abschiebung tatsächlich aufrechterhält an dieser Stelle. Wir hätten auch nicht mitgemacht, dass das Gesetzgeber sagt, in der Regel soll es in den Erstaufnahmeeinrichtungen jetzt nur noch Sachleistungen statt Geldleistungen geben. Auch da gilt das Argument, das würde ja einfach zu viele Menschen anziehen, die dann kommen, weil sie hier in Deutschland 5 Euro am Tag bekommen zum Leben. Das ist in meinen Augen schlicht und ergreifend genauso wenig richtig wie das oben genannte Argument. Im Moment ist es schon so, dass 80% der Leistungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen tatsächlich Sachleistungen sind. Also sprich, die Menschen kriegen dort ein Bett über dem Kopf, Essen, sie kriegen Hygieneartikel ausgehändigt und dann, so ist die momentane Rechtslage, 5 € Taschengeld am Tag. Das soll helfen, elementarste Bedürfnisse wie vielleicht mal eine Packung Zigaretten, eine neue SIM-Karte fürs Handy oder einen Kinobesuch oder was auch immer zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass man jetzt auch das, indem wir noch Zigaretten verteilen, Duschgel, Schokolade für die 5 €, tatsächlich irgendwas ändern wird an der Stelle. Aber da gibt es ja auch die Regelung im Gesetz, dass die Länder prüfen müssen, ob das mit vertretbarem Verwaltungsaufwand regelbar ist. Und wenn das nicht ist, müssen wir das auch nicht tun. Die unangekündigten Abschiebungen habe ich schon gesagt. Mit anderen Worten, das sind Punkte, die in diesem Gesetz auch enthalten sind, die zu dem politischen Kompromiss gehören. Da wird es jetzt sicher Leute geben, die sagen, einem solchen politischen Kompromiss hätte man nicht zustimmen dürfen. Keine Frage. Es wird Leute geben, die sagen, wenn man das nicht gemacht hätte, wäre die Situation noch viel schlimmer. Deswegen, Politik ist Kompromiss. Ich persönlich sage ziemlich deutlich, ich hätte zugestimmt, auch wenn das an verschiedenen Stellen Kritik hervorruft, weil ich ein Argument mir sehr einleuchtet, unabhängig von der Bewertung, welche Sachen in dem Gesetz schlecht sind und welche gut sind. Ich glaube, wir sind in einem Moment angekommen, wenn Politik insgesamt den Menschen in diesem Land signalisiert hätte, Politik kann sich nicht mehr einigen. Politik kriegt da jetzt nichts zustande. Gesetze in diesem Bereich oder Gesetzesänderungen sind nicht mehr möglich. Man hat sich da völlig zerstritten. Wäre das ein Signal, das wäre verheerend gewesen. Ich weiß nicht, ob es uns gelungen wäre, einen Großteil dieser ehrenamtlichen Menschen noch bei der Stange zu halten, wenn Politik signalisiert, also wir haben jetzt keinen Plan mehr und kein Konzept. Egal, ob der letztendlich in jedem Punkt, ich sage ja selber, ich halte verschiedene Punkte für kritisch, aber sich überhaupt nicht mehr zu einigen, wäre ein Punkt gewesen, wo ich glaube, das wäre sehr nach hinten losgegangen. Das heißt, im Prinzip teile ich die Einschätzung, was als Grüner ja auch nicht völlig selbstverständlich ist, aber es gibt ja viele Grüne, die im Moment die Bundeskanzlerin loben, vielleicht mehr als die Leute aus den eigenen Reihen. Wir können das schaffen und wir werden das auch schaffen. Was uns im Moment das große Problem bereitet, ist die ganz hohe Zahl in ganz kurzer Zeit. Das ist tatsächlich ein riesiges organisatorisches Problem. Aber an sich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es richtig ist, dass in dieses Land Menschen aus anderen Ländern einwandern. Heute habe ich in der Süddeutschen gelesen, in einem Kommentar, dass jemand schrieb, in 10 Jahren werden wir Merkel dankbar sein für diese Haltung. Weil ich glaube, wenn man sich die Situation in Thüringen anschaut, und das möchte ich Ihnen in dem dritten Teil nochmal vergegenwärtigen, leben wir in einem Land, das mal 2,6 Millionen Einwohner hatte. Inzwischen noch 2,1 Millionen Einwohner. Von diesen Einwohnern ist ein nicht unerheblicher Teil, um nicht zu sagen, der größte Teil inzwischen entweder kurz vor dem Ruhestand oder schon im Ruhestand. Wir haben eine demografische Situation, die, da sagen Ihnen ganz viele Leute, die ist unter wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten verheerend. Im März dieses Jahres war ein Vertreter der Deutschen Bundesbank im Thüringer Kabinett. Den hatten wir eingeladen, vielleicht auch außergewöhnlich für eine rot-rot-grüne Regierung, um aus seiner Sicht uns mal zu schildern, wie er glaubt, dass Thüringen wirtschaftlich aufgestellt ist. Ein Mensch, der bestimmt von seiner grundpolitischen Einstellung den Regierungsfraktionen jetzt nicht besonders nahe stand, um es vorsichtig auszudrücken. Der hat zusammenfassend gesagt, er ist der Meinung, Thüringen ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt, sowohl was die wirtschaftliche Situation anbelangt, viele gute, inzwischen sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen, nicht eine Abhängigkeit von einem großen Player, insgesamt deutlich sinkende Arbeitslosigkeit, eigentlich eine wirklich sehr gute Situation. Und dann sagte er, es gibt nur ein riesiges Problem für Sie. Und ich sage Ihnen, das wird Sie wirtschaftlich ruinieren. Und das ist Ihre demografische Situation. Ihnen fehlen in den nächsten 10 Jahren 280.000 Arbeitskräfte. Ihre Firmen werden zum Schluss am Weltmarkt oder im Markt nicht mehr bestehen, nicht weil sie keine Aufträge haben, sondern weil sie keine Mitarbeiter mehr haben, die diese Aufträge abarbeiten. Sie werden daraus folgend in der Wirtschaftskraft noch weiter zurückfallen. Das Steueraufkommen wird sinken. Sie werden in ihren öffentlichen Haushalten riesige Probleme bekommen. Sie bekommen gigantische Probleme mit ihren Sozialversicherungssystemen. Wer soll die Renten noch bezahlen? Wer soll die Krankenversicherungsbeträge noch bezahlen? Und nochmal, das war ein Hardcore-FDPler, der uns das gesagt hat. Also kein Mensch, der jetzt rot-rot-grün nach dem Mund geredet hat. Und er sagte, Sie als Politik müssen eins tun. Und dann wird sich Thüringen schon ausreichend gut entwickeln. Sie müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen aus anderen Ländern, es war noch weit vor diesem großen Zustrom, mehr Menschen aus anderen Ländern hierher kommen und hier leben und arbeiten wollen. Weil nur das wird Ihnen auf Dauer das erhalten, was Sie jetzt in Thüringen in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben. Ansonsten wird dieses Land eine aus wirtschaftspolitischer und ökonomischer und finanzieller Sicht unglaublich schlechte Entwicklung nehmen. Und jetzt sage ich, jetzt argumentiere ich so und sage aber trotzdem natürlich klar vorweg, der Hauptgrund, das Hauptmotiv, warum wir nach meiner Meinung auch diese Menschen aufnehmen müssen und sagen müssen, wir schaffen das, ist natürlich ein humanitärer Aspekt. Dazu stehe ich auch. Ich finde, es ist nicht möglich, diese Menschen, die dem Krieg entronnen sind, die Schreckliches erlebt haben, und ich habe inzwischen hunderte von Gesprächen geführt, die alle von solch großer Dankbarkeit sind, dass sie hier wenigstens wieder ein Dach über dem Kopf haben und in Sicherheit leben können, dass wir die zurückweisen. Das geht nicht. Aber selbst wenn man diesen humanitären Aspekt nicht hätte und tatsächlich rein wirtschaftlich argumentieren müsste, müsste man sagen, man muss alles dafür tun, dass Menschen hierher kommen und hier leben. Das heißt aber auch, dass wir nach der Situation, die wir jetzt haben, wir sorgen erstmal für die Grundbedürfnisse, noch vor einer riesigen Herausforderung stehen, die viele, viele Jahre andauern wird. Und das ist die Integration dieser Menschen. Also wir stehen eigentlich erst am Anfang. Das, was wir jetzt tun, ist eine Notversorgung sicherstellen. Und dann kommt dieses große Projekt, wie integrieren wir diese Menschen. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Fehler nicht machen, die teilweise schon gemacht worden sind bei Integration. Dass man eben Ghettos irgendwo schafft, wo Menschen separat leben, wo sie keinen Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung haben, wo man sie betrachtet hat als Menschen, die kurzfristig hier sind. Also ich sage jetzt mal bewusst ein Beispiel aus dem Westen, weil ich aus dem Westen komme, also die Gastarbeiter, die in den 70er Jahren nach Westdeutschland geholt wurden, die hat man immer geholt unter dem Gesichtspunkt, du sollst hier arbeiten und wenn wir deine Arbeitskraft nicht mehr brauchen, gehst du am besten wieder. Und Familie oder sowas wollen wir sowieso nicht. Du sollst allein hier kommen, arbeiten, die Familie soll damals noch in Italien oder Spanien leben. Das kannst du von mir aus auch ein bisschen Geld nach Hause schicken, aber ansonsten sollst du hier nur arbeiten und wenn wir dich nicht mehr brauchen, wieder gehen. Das funktioniert nicht. Das heißt, diese Integration dieser Menschen hier wird die entscheidende Aufgabe sein, vor der wir alle stehen. Das heißt, wie gelingt es uns, die Menschen hier in diese Gesellschaft einzubinden? Da gehören ganz einfache Sachen dazu, wie natürlich Sportvereine, Kulturvereine, was auch immer. Es gehört aber auch dazu, dass sie in den Arbeitsmarkt integriert werden, dass man Kontakt mit ihnen sucht, dass man versucht, Sprache zu vermitteln, weil, und das sage ich jetzt zum Abschluss, Staat kann zwar Rahmenbedingungen in diesem Bereich schaffen und auch Gelder zur Verfügung stellen, aber eins kann Staat mit Sicherheit nicht. Staat kann nicht integrieren. Integrieren können nur Menschen mit Menschen, indem Kontakt entsteht und Begegnungen und man sich kümmert. Das heißt, das ist nach meiner Auffassung definitiv die entscheidende Aufgabe, vor der wir hier stehen, mittelfristig. Und jetzt sage ich noch zwei Sätze zu kurzfristigen Lösungen. Wie gesagt, ich hatte gesagt, dass ich letzte Woche in Luxemburg war, um mit Europäern über diese Frage zu reden. Ich glaube, kurzfristig braucht es mehr europäische Solidarität. Das sage ich an dieser Stelle auch klar. Es kann nicht sein, und ich war gestern Abend wirklich extrem wütend, oder am Sonntagabend, als ich diesen ungarischen Premierminister gesehen habe, der zu dieser Tagung fährt und sagt, er wäre hier eigentlich nur Beobachter. Er hat seine Grenzen dicht gemacht, bei ihm gibt's kein Problem mehr. Das müssen die anderen jetzt regeln. Das hat nichts mit europäischer Solidarität zu tun. Das sage ich auch ganz klar. Wenn Europa darauf basiert, dass man untereinander Ausgleiche vornimmt, auch wirtschaftlicher Art, und jetzt sage ich mal ganz brutal, wenn man Länder, die jetzt ganz oben auf der Liste derjenigen stehen, die sagen, Flüchtlinge in unserem Land, das geht gar nicht, die aber zu den größten Nettoempfängern der EU gehören, dann muss man auch sagen, Leute, so funktioniert die EU nicht. Es kann nicht sein, dass ihr die Vorteile aus diesem Bündnis zieht und wenn es mal darum geht, eine gemeinschaftliche Aufgabe zu schultern, sagt, boah, nicht mit mir, damit habe ich nichts zu tun. Das muss man an der Stelle mit aller Deutlichkeit sagen. Da braucht es eine andere Verteilung in Europa. Und das Zweite und Allerletzte, was ich jetzt noch sagen möchte, ich glaube, wir müssen uns auch Gedanken machen über eine Verbesserung der Situation in den Herkunfts- beziehungsweise Nachbarländern dieser Regionen, aus denen die Menschen fliehen. Das heißt, ich weiß auch und maß mir überhaupt nicht an, dass ich jetzt eine Lösung für den Syrien-Konflikt hätte. Inzwischen weiß ich manchmal schon gar nicht mehr, wer gegen wen dort kämpft an verschiedenen Stellen. Wissen vielleicht auch manchmal die Menschen nicht mehr. Aber dann braucht es definitiv auch Hilfe für Nachbarstaaten dieser Länder. Weil das, was in diesen Nachbarstaaten im Moment geleistet wird, hat noch eine ganz andere Dimension wie Deutschland. Wenn Sie wissen, das war im Frühjahr, hatte ich ein sehr eindrückliches Erlebnis, als ich dort in Liebschütz vor diesen 2000 Menschen stand. Und es hieß, in diesem Ortsteil von Gera sollen bis maximal 500 Leute unterkommen. Und ein Weltuntergangsszenario beschrieben wird, wenn das passiert. Ist ein Pfarrer zu mir gekommen und hat gesagt, er hätte jetzt vor kurzem ein Flüchtlingslager im Osten der Türkei besucht. Das wäre eine Stadt gewesen, so groß wie Schmölln, mit ein paar tausend Einwohner, und die haben 40.000 Flüchtlinge vor ihren Toren. Und dann kriegt er in Gera gesagt, eine Stadt mit fast 100.000 Einwohnern, die 500 Menschen aufnehmen soll, ist am Rande ihrer Belastbarkeit. Das kann er nicht mehr verstehen. Und ich glaube, wir haben viel zu lange verdrängt, wie die Situation in diesen Nachbarstaaten ist. Die Menschen waren ja weit genug weg und hatten mit uns nichts zu tun. Jetzt sind weltweite Krisen wirklich greifbar geworden. Und damit, glaube ich, ist jedem klar geworden, dass wir uns viel intensiver noch mit dieser Situation in diesen Ländern beschäftigen müssen. Und es wird in Zukunft auch nicht nur Krieg sein. Im Herbst ist eine große Weltklimakonferenz in Paris, und es gibt nicht wenige Menschen, die behaupten, die nächsten großen Flüchtlingsströme werden Klimaflüchtlinge sein. Wenn wir unser Klima weiterhin so verändern, dass Lebensgrundlagen in vielen Ländern Afrikas und Asiens verschwinden, werden die Menschen auch nicht klaglos warten, bis sie dort verhungern und sterben oder was auch immer, sondern sie werden sich auf den Weg machen. Und mit allen Gesprächen, die ich geführt habe, ich war im Sommer auch in Afrika, hat man den Eindruck, in ganz, ganz vielen Regionen dieser Welt gilt Europa im Moment, und ich sage ganz bewusst auch zu Recht, als Insel des Wohlstands und der Sicherheit. Und wenn Sie aus einem Land kommen, in dem Sie kaum überleben können, sei es ganz egal, ob das Krieg, Terror, Bürgerkrieg, wirtschaftliche Situation oder die klimatischen Bedingungen sind, werden sich Menschen auf den Weg machen. Es sind derzeit 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und das Problem wird nicht abnehmen, wenn wir uns dieser weltweiten Verantwortung nicht stellen. Und ein Großteil der Menschen wird seinen Weg nach Europa suchen. Und darauf braucht es europäische Antworten. Vielen Dank.